Ich habe einen Psalm auswendig gelernt. Und zwar fang an, vieles zu vergessen. Da ging ich zum Arzt und sagte, ob es nicht was dagegen gibt. Er sagt, ja, raten Sie Kreuzworträtsel. Ach, denke ich, den Quatsch machst du nicht. Dann lernst du Psalmen auswendig, dann musst du auch das Gedächtnis anstrengen und hast was Gescheites. Und da habe ich wieder einen Psalm auswendig gelernt. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, sie sind ein Gräuel und rufen Gott nicht an. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie fragen nicht nach Gott. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wollen denn die Übeltäter sich nichts sagen lassen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren? Gott rufen sie nicht an. Die fürchten sich aber, wo nichts zu fürchten ist. Denn sie sind ein Gräuel in ihrem Besenwesen. Und Gott verschmäht sie. Ach, dass die Hilfe aus Zion käme über Israel und Gott sein gefangenes Volk erlöse, dann würde Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein.
Heute möchte ich über ein Thema sprechen, vielleicht ein sehr verrücktes Thema. Du hast wahrscheinlich noch nie drüber gehört, ein paar Gedanken. Zumindest nicht diese Gedanken, wie ich das jetzt versuche, dank der Hilfe Gottes auszulegen. Was gefällt Gott? Woran hat Gott Spaß? Normalerweise hört man beim Pietisten, bei Pharisäern, bei Schriftgelehrten, bei Frommen, welcher Art auch immer, ob Pfingstler sind oder nicht, da hört man, das erwartet der Herr von dir, das will Gott von dir, das will Gott von dir und so weiter. Du musst so und so sein, nur so gefällst du Gott. Aber mich interessiert, oder ich möchte von der anderen Seite das Thema aufgreifen, was gefällt Gott? Was macht er am allerliebsten? Was ist so seine Lieblingsbeschäftigung? Was ist seine Lieblingsspeise? Was macht Gott am allerliebsten? Lass uns über nachdenken. Was gefällt Gott? Zuerst einmal darf ich betonen, das, was Gott gefällt, gefällt auch mir. Warum? Weil es gut ist, weil es richtig ist. Das, was Gott gefällt, gefällt allen Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht Christen sind. Denn wir sind das Ebenbild Gottes. Wir haben so ein Gefühl, so ein Feeling, was gut und was schlecht ist. Und das, was Gott nicht gefällt, egal ob es jetzt bekehrt ist oder nicht bekehrt ist, ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist, das gefällt auch den Menschen nicht, was Gott nicht gefällt. Böses zum Beispiel. Ein Dieb gefällt Gott nicht. Und ein Dieb gefällt uns auch nicht. Wenn wir bestohlen wären, wir haben das nicht gerne, oder? Oder gefällt es dir, wenn du bestohlen wirst? Oder Gott gefällt ein Mörder nicht. So, uns gefällt wahrscheinlich auch ein Mörder nicht. Deshalb versuchen wir ihn einzusperren oder versuchen ihn zu beseitigen oder wie auch immer. Gott gefällt die Schöpfung, als er alles so schuf, hat sich alles begutachtet und sagte, sehr gut. Und deshalb gehen wir auch in Urlaub. Deshalb betrachten wir die Berge, die Meere. Deshalb sind wir gerne in der Natur, denn das ist sehr gut. Die Natur tut uns auch sehr gut. Was Gott gefällt und nicht gefällt. Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Und auch wir haben kein Gefallen am Unglück eines Menschen. Wir sind betroffen, wir bedauern, es tut uns so leid. Also Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Er will, dass ich der Sünder, der Gottlose, der ungerechte Mensch sich bekehre und lebe. Hier ein paar Bibelstellen. Wir werden einige Bibelstellen heute Morgen betrachten. Ich will diese Lehre nämlich begründen und festigen. Was gefällt Gott? In Hesekiel Kapitel 36, Vers 24 und folgende Verse, da heißt es, ich hole euch aus allen Völkern heraus, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe ich euch in euer Land. Ich sammle euch. Gott ist ein Sammler. Er sammelt und bringt seine Kinder zusammen. Er bringt Menschen zusammen, die du gar nicht kennst und macht dich mit ihnen bekannt. Das ist Gott. Da bist du erstaunt, wie Gott manchmal so Menschen zusammenfügt und wie interessant dann die Menschen sind. Ich sammle euch aus allen Völkern und bring euch in euer Land, bring euch zu den Ursprüngen zurück. Ich gieße reines Wasser über euch aus, denn ihr werdet rein sein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz. Gott ist ein Herzspezialist. Also, was macht Gott am allerliebsten? Er tauscht die Herzen aus. Die steinharten Herzen, die gebrochenen Herzen, die heilt er. und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Gott macht aus Sünder Heilige. Das ist also, was Gott, wo Gott Spaß hat. Er nimmt Wildlinge und macht sie zu Edelpflanzen. Er pfropft seine Herrlichkeit, so er veredelt uns. Er pfropft seine Herrlichkeit auf uns und plötzlich aus diesem wilden Trieb, aus dem wilden Gewächs, wird ein Edelgewächs. Das bist du, das bin ich heute Morgen. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist also, was Gott am liebsten macht. Er macht Herzverpflanzungen. Er gibt uns neuen Geist, seinen Geist. Gott will, dass du lebst. Kannst du da Amen sagen? Bist du einverstanden? Gott will, dass du Erfolg hast. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du glücklich bist. Gott will, dass du das Ziel erreichst. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Deshalb haben wir auch das Abendmahl hier gefeiert. Es hat mich verlangt, sagt Jesus, mit euch Gemeinschaft zu haben. Gott will, dass du bleibst in seinem Reich, in seinem Haus und so weiter, dass du Mensch wirst, und zwar im vollsten Maße, dass du dich entwickelst, dass du dich entfaltest. Das ist Gottes absoluter heiliger Wille, dass das Göttliche aus dir rauskommt und das Menschliche untergeht mir. Das Menschliche, das ist das Vergängliche, das Menschliche ist das Zeitliche, das Menschliche ist, das heute da ist und einen Augenblick später nicht mehr da ist. Du sollst Ewigkeit in dir haben. Gottes Ziel ist also nicht die Zerstörung oder die Verurteilung des Sünders, sondern dass der Sünder umkehre und ewiges Leben habe. Gottes Plan ist, dass du bleibst im Hause des Herrn immer da und ewiglich. Das ist Gottes Plan. Dass du immer im Hause Gottes bleibst. Dass du nie fortgehst. Das ist Gottes Absicht. Und wenn du schon fort bist, dann erwartet er dich, wie der Vater den verlorenen Sohn. Er erwartet dich. Seine Liebe ist für dich entflammt. Sein Herz glüht, brennt für dich. Gott erwartet dich, denn er hat dich gemacht mit seiner eigenen Hand. Hat dich gewollt, dich geplant. Du bist eine Idee Gottes, eine Kreation Gottes. Gott will dich erhalten. Also das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung, den Menschen wieder zurückzubringen, den Menschen wiederherzustellen, den Menschen zu erhalten, den Menschen zu bewahren, den Menschen zu bestätigen, den Menschen wieder zu dem machen, was er einmal sein hätte sollen. Das ist Gottes Plan. Ich denke nur an den Schächer am Kreuz, dieser Verbrecher. Kein Mensch hätte 5 Cent für ihn gegeben. Aber Jesus sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Jesus hat Erbarmen mit ihm. Jesus wollte nicht, dass er am Kreuz verreckt. Und Gott will nicht, dass Menschen zugrunde gehen. Selbst wenn sie noch so schlimm sein mögen und des Todes schuldig wären. Das Böse hat kein Recht, dich festzuhalten. Das Böse hat kein Recht, dich festzuhalten. Der Teufel hat kein Recht, dich festzuhalten. Hat kein Recht, dich zu ruinieren. Der Teufel hat kein Recht, dich krank zu machen. Warum? Du bist für Gott geschaffen, für Gesundheit geschaffen, fürs Leben geschaffen. Eine Lieblingsbeschäftigung Gottes ist, dich zu rechtfertigen. Komisch. Jetzt ist eine juristische Frage hier. Gottes Lieblingsbeschäftigung ist, aus einem Sünder einen Heiligen zu machen. Der ist gerecht, an dem finde ich keine Schuld. Was wollt ihr? Ich habe ihn vollkommen gemacht und er bleibt vollkommen. Teufel, du kannst anklagen, so viel du willst. Er nimmt die Anklagen Satans nicht an, die der Satan gegen dich vorbringt. Er hat dich gerechtfertigt. Und sind wir gerecht? Wer kann die Auserwählten Gottes verdammen? Weißt du, diese ganzen Schuldgefühle, die ganzen Minderwertigkeitsgefühle, die ganzen Komplexe, was alle da sind, was wir so tagtäglich um uns herum erleben. Gott gefällt es, dich als Ungerechten, dich als Kriminellen, lasst uns mal das so sein. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Römer 3, 23. Wir sind alle dahingegeben, aber Gott hat einen Spaß daran, dich rauszupicken, rauszuholen und zu sagen, sei gerecht, sei vollkommen, sei ein Heiliger, dich heilig zu machen und so weiter. Das ist Gottes Gefälligkeit, das ist so sein Hobby. Sein Hobby ist, aus Sündern Heilige zu machen. Ihm gefällt es, aus dir was Besonderes zu machen. Hör mir zu. Ich bringe das, was Gott auf mein Herz heute Morgen gelegt hat. Gott will aus dir etwas Wertvolles, etwas Edles machen. Aus Staub macht er Diamanten. Aus Morast macht er Diamanten. Deshalb hast du so viel Druck manchmal in deinem Leben. Denn Diamanten entstehen nur unter einer starken atmosphärischen Druck. Also da ist so viel Druck. Gott will aus dir Gold machen. Halleluja. Gott will etwas Wertvolles aus dir machen. Und deshalb erleben wir immer wieder und denken, das ist was Besonderes, das ich jetzt erlebe. Nein, unter diesem Druck macht er nicht nur Kohle und Schwarz, sondern unter diesem Druck macht Gott Diamanten, Perlen, Edelsteine. Wertvolles Material. Und deshalb haben wir so viel Druck. Mach dir keine Sorgen, das ist Gottes Werk. Und das macht er manchmal, der verwandelt aus Abfall, aus Kompost. Unter dem starken Druck macht er Diamanten, Perlen, Edelsteine. Hesekiel Kapitel 18. Hesekiel ist so ein schöner Prophet. Den solltest du das ganze Buch dieser Tage durchlesen. Da stecken so viele geistige, tiefsinnige Wahrheiten drin. Hesekiel 18, Vers 23 und 32. Habe ich etwa Gefallen an einem Tod des Schuldigen oder des Sünders? Nicht. Und nicht vielmehr, dass er sich von seinem bösen Wege abkehrt und abwendet, verlässt und so am Leben bleibt. Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Kehrt um, sagt der Herr, damit ihr am Leben bleibt. Kehrt um. Das ist das Einzige, was Gott erwartet. Gott will nicht deine Vergänglichkeit. Gott will deine Ewigkeit. Gott will, dass du bleibst für immer und alle Zeit. Gott will nur das Einzige, was Gott will. Kehr um. Wende dich ab. Er sagt nicht, du musst jetzt büßen für irgendetwas, leiden für etwas. Nein, er sagt, ich mache aus dir was Neues, eine neue Schöpfung. Gott will das Beste für dich. Das ist, was Gott will, was Gott gerne hat. In Zephaniah Kapitel 3, Vers 14 und 15 ist über Jerusalem die Rede. Und also Jesus weint über Jerusalem. Das ist schon was Schlimmes. Jerusalem ist die schlimmste Stadt auf dieser Welt. Nicht New York und nicht Sodom und Gomorra und nicht irgendwelche andere Stadt oder Washington oder Moskau oder Peking. Die schlimmste Stadt auf dieser Welt, über die Jesus selber geweint hat, ist Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Wie viele Propheten habe ich euch gesandt und so weiter. Ihr habt es nicht gewollt. Aber, hör mal, was Gott über Jerusalem sagt. Hab Vertrauen, Jerusalem. Der Herr wird dein Unrecht auslöschen. Du kannst noch so schlimm sein. Gott wird dein Unrecht, alles was da passiert ist, wie viele Propheten, fast alle Propheten, die Gott geschickt hat, wurden in Jerusalem getötet. Sogar Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde in Jerusalem getötet. Von Leuten aus Jerusalem. Dein Unrecht wird ausgelöscht werden. Auch dieses Unrecht, das sie an Jesus begangen haben, wird ausgelöscht werden. Es gibt kein Unrecht, das Gott nicht vergeben könnte. Und Gott hat Spaß und Freude an Sündenvergebung. Ist gut oder schlecht? Für mich ist es gut. Weiter beim Hesekiel. Der Herr wird eure Unreinheit abwaschen, heißt es hier. In Hesekiel 36, ich gieße reines Wasser über euch aus und dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Man muss sich vorstellen, Jerusalem, da baut der Salomo auf der einen Seite den Tempel Gottes und auf der anderen Seite baut Salomo Götzentempel und zwar in Hülle und Fülle. Der ganze Berg voller Gräuel, voller Götzentempel, voller alle Frauen, die er eingeheiratet hat, für jede Frau baute er da so einen Götzentempel. Also auf der einen Seite Gottestempel, dieses ganze Mischmasch. Also die Juden haben kein Recht, auf die Samariter zu schimpfen und sagen, das ist so ein Mischvolk. Sie selber, ihr Jerusalem ist so eine Stadt, wo alles durcheinander ist, wo alles existiert. Aber Gott sagt, ich reinige euch, ich mache euch rein von all diesen Götzentempeln. Gott selbst reinigt dieses Volk und die Menschen dort in dieser Gegend. Er macht das, was ihm gefällt. Und was Gott wohlgefällig ist, ist Menschen zu reinigen. Als wir in Indien waren, im Slums, die größte Freude, was so eine Mutter im Slum mit ihrem Kind hatte, Wasser rüberschütten, putzen, Zähne putzen, wieder waschen, wieder bürsten. Das war das für die Kinder in der Hitze draußen. In Bombay, da denke ich nur an so einen kleinen Knirps in der Slumstraße, da wo es wirklich dreckig ist. Aber die Mutter putzt und putzt und putzt und putzt ihr Kind. Genau das gleiche macht der liebe Gott mit dir. Großputz. Er reinigt uns. Und wir fühlen uns so wohl. Und dann der kleine Knirps guckt nochmals, Mutti, jetzt nochmals einen Kübel Wasser über mich rüberschütten. Und so läuft es. Und wieder Kübel Wasser. Gott reinigt uns. Auf Golgatha hat Gott Ja zu dir und zu mir gesagt. Obwohl eigentlich müsste ich dort dran hängen am Kreuz. Aber Gott hat Ja zu dir, zu mir gesagt. Gott bekennt sich zu dem Sünder, Johannes Matutis, zu der Sünderin, wie du auch immer heißen magst. Und er akzeptiert dich so, wie du bist. Oder wie du warst damals, vor 2000 Jahren. Hat sich noch gar nicht gegeben. aber Gott hat dich damals akzeptiert. Die Liebe Gottes ist die ewige Liebe. Und er hat so Spaß, dich zu akzeptieren, dich anzunehmen, dich zu lieben. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Der Sünder muss nur umkehren und er lebt. Also wenn heute Leute kommen und sagen, du musst das und das, du musst jetzt Beichte, Generalbeichte deines Lebens vollführen, du musst jetzt alle Sünden rauspacken, so Ahnenforschung betreiben, du musst jetzt genau suchen, wo ist in deine Verletzungen Sünden bis ins dritte und vierte und fünfte und sechste und siebte und zehnte Glied, vergiss das Ganze, den ganzen Schmarrn. Wenn du sagst, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, dir sind alle Sünden vergeben, was du getan hast, was du tust und noch tun wirst. Das Einzige ist, du sollst umkehren. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft. Das ist die ganze Sache. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dir sind deine Sünden vergeben. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Und die Rechnung wird nur einmal bezahlt. Die Rechnung wird nur einmal bezahlt. Er ist zum Verbrecher geworden. Er ist zum Rebellen gemacht worden. Er wurde von Gott verlassen. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist es gewesen. Und Gott hat sein Opfer anerkannt. Denn sonst wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, wenn Gott ihn nicht angenommen hätte. Gott hat ihn angenommen und akzeptiert. Ohne die Auferstehung Jesu müssten wir annehmen, dass das Opfer nicht vollständig gewesen wäre. Dass etwas nicht gereicht hätte. Dass Jesus nicht gut genug gewesen wäre. Aber weil Gott ihn auferweckt hat, war das Signal, das Zeichen, war, ja, da haben wir den Eindruck, Gott hat ihn akzeptiert. Die Auferstehung Jesu ist das Siegel Gottes für unsere Vergebung. Er ist zur Sünde gemacht worden. Gott hat die ganze Schuld der Welt auf ihn verschoben, auf Jesus. Und Jesus hat die Sünde weg, weitergeschoben in die Ewigkeit, in den Abgrund. Und sie wird nicht mehr wiedergefunden werden. Und seit Golgatha interessiert sich Gott nicht mehr für meine Sünde. Wie oft hast du die Ehe gebrochen? Wie oft hast du gelogen? Wie oft hast du gestohlen? Wie oft hast du Unrechtes gesagt? Wie oft hast du dies und jenes gesagt? Gott interessiert sich für das alles nicht mehr. Seit Golgatha interessiert er sich nicht mehr für die Sünden deines Lebens. Er interessiert sich nur eins. Akzeptierst du meinen Sohn Jesus Christus? Nimmst du ihn an? Reicht dir das Opfer Jesu aus? Ist es genug, das Opfer Jesu? Und wenn du sagst, ja, Jesus ist genug für mich, Jesus hat alles für mich bezahlt, hast du Vergebung der Sünden und jetzt sündige hinfort nicht mehr. Jetzt lass die Sünde, trenn dich von dieser Sünde, vergiss es. Beschäftige dich nicht mehr damit. Er hat schon einen bestraft, da kann ich zwei bestrafen für eine und dieselbe Sache. Für deine Sünden hat Gott im Himmel keine Verwendung. Was soll Gott mit deinen Sünden im Himmel anfangen? Dort ist gar kein Platz, wo er sie aufheben kann, dort gibt es kein Archiv für Sünden. So, die Sünden sind uns vergeben. Die Erde floh und es wurde hier keine Stadt mehr gefunden, wo die Sünde, wo das Negative bleiben sollte. Gott warf unsere Sünden hinter sich. Sag mir wohl, das hinter Gott ist. Was kommt nach Gott? Er warf unsere Sünden hinter sich. Es ist zwecklos, in diesen alten Sünden herumzukramen. Vergeben ist vergeben. Vergessen ist vergessen. Gott hat es ausgelöscht und du wirst es nicht mehr finden. Die einzige Forderung der Bibel, die jetzt noch bleibt, kehre um. Kehre um und lebe. Kehre um und lebe. Gott will, dass der Sünder umkehre und lebe. Das ist, was wir hier aus dem Propheten Hesekiel lesen. Ich denke nur an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Was hat der Vater mit ihm gemacht, als er heimkam? Hat er ihm da Leviten verlesen? Hat er sich groß Rechnung machen müssen? Wo hast du das Geld gelassen? Was hast du mit meinem Geld gemacht, mit meinem Erbe und so weiter? Nichts von dem. Hat ihn angenommen und gesagt, so Junge, jetzt denk nicht mehr an den Schweinestall. Was vorbei ist, ist vorbei. Er hat sich nicht mehr interessiert über die Vergangenheit seines Jungen. Der Vater sagte, komm und diene mir jetzt weiter. Der wollte sogar Tagelöhner sein. Der wollte sagen, ich bin gar nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Nein, sagte, fang an jetzt, diene mir, wie bisher, als wenn kein Bruch gewesen wäre, als keine Rebellion gewesen wäre, als wenn du mein Geld nie angerührt hättest, als wenn du mit meinem Geld kein Schindluder getrieben hättest. Fang an mir, genauso weiter zu dienen, wie du das immer getan hast, noch, als wenn du mich noch nie betrübt hättest, als wenn du mich noch nie verletzt hättest. Als wenn du mich noch nie enttäuscht hättest, diene mir genauso weiter, wie es bevor dieser Einbruch der Sünde war. Bevor du die Würde verloren hast, bevor du zu den Schweinen gingst, diene mir so, bevor das alles passierte. Und du solltest heute Morgen anfangen, Gott so zu dienen, noch bevor das alles passierte. Wie du von Gott geplant, von Gott gewollt, von Gott vorbereitet worden bist und nicht, was die Sünde daraus gemacht hat. Versuche dich nicht zu verbessern, das schaffst du sowieso nicht. Dich zu veredeln, schaffst nicht. Weißt du, wenn man so als Gärtner mal irgendwo sich beschäftigt hat oder Gartenbau, mein Schwiegervater hat einen Spaß gehabt, wir haben einen Apfelbaum gehabt, das ist ein Wildling, der hat keine guten Äpfel gehabt, dann hat er Folgendes gemacht. Der hat die Äste abgeschnitten und dann beim Nachbar sich Zweige abgeschnitten und dann, ja, ich denke, 4, 5 verschiedene Apfelsorten. Wir haben Frühäpfel, Spätäpfel, Mitteläpfel also gehabt und so eingepfropft. So dass alle Jahreszeiten oder alle Arten von Äpfel so ein Zweig so, ein Zweig so und ein Zweig so. Aber wichtig ist, damit wir veredelt werden können, da muss meistens bei fast allen Pflanzen die Krone weg, der Kopf ab. Und dann kann was Neues aufgepfropft und eingepflanzt werden. Und das ist das Alte vorbei, was alles gewachsen ist, was alles gewesen ist. Und jetzt kommt etwas ganz Neues in uns hervor. Und das ist, was Gott will. Gott ist Gärtner. Das Erste, was Gott getan hat, das war Paradies anzulegen. Er ist Gärtner. Und er will so was Schönes aus uns machen. Er will das Optimalste aus unserem Leben machen. Ich möchte euch einladen, die CDs zu bestellen oder hören oder im Internet anzuhören. Gestern haben wir ein ganz gutes Thema gehabt. Gott will an die Spitze deines Lebens. Gott will die Spitze deines Lebens übernehmen. Gott will die Führung in dein Leben übernehmen. Er will vorne sein und er will hinten in deinem Leben sein. Er will links und rechts in deinem Leben sein. Er will von allen Seiten dich umgeben. Gott will also dich umhüllen mit seiner Herrlichkeit. Das ist so seine Lieblingsbeschäftigung. Dir vorangehen, dich zu begleiten von hinten, neben dir herzulaufen. Das ist, was Gott möchte. Er möchte einfach um dich herum sein. Das gefällt Gott, um dich herum zu sein. Gott will an die Spitze deines Lebens. Er ist an deine Zukunft interessiert. Das gefällt ihm, so deine Zukunft zu planen. Er ist sehr interessiert, dass du, dass aus deinem Leben etwas wird. Er will also an die Spitze deines Lebens. Jesaja Kapitel 52 haben wir letztes Mal gelesen, Vers 12. Und da heißt es, diesmal sollt ihr nicht in Hast und Eile ausziehen, als müsstet ihr fliehen. Du bist nicht auf der Flucht heute, sondern der Herr sagt in aller Ruhe, voll genießend. Der Herr, euer Gott, geht euch vor euch her und er selbst beschließt euren Zug. Ihr müsst also nicht hetzen. Wir als Kinder Gottes, wir müssen eines nicht mehr haben, Hetze. Schaffe ich's nicht. Angst, werde ich das Ziel erreichen oder nicht? Mit Gott werden wir das Ziel erreichen, weil Gott an unserer Seite steht. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen. Also, schau auf den Vordermann, schau auf den Herrn, schau auf den Heiligen Geist. Er wird vor euch herziehen. Mit Gott an der Spitze bist du immer Sieger. Praise Gott. Mit Gott an der Spitze. Setz Gott heute über dein Leben als Vordermann und sag, Herr, du führst. Herr, geh du voran. Wir singen ein schönes Lied. Früher haben wir das gesungen. Manche kennen es nicht mehr, aber ich kenne das Lied noch sehr gut. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzuhalten. Guck zu, dass du dem Heiland mitkommst. Er geht voran. Und wenn der Herr vorangeht, dann haben wir am Freitag ein gutes Thema gehabt. Gott löst deinen Fall. Ich habe diese Bibelstelle noch nie so richtig gelesen gehabt, bis ich darüber gestolpert bin, Psalm 50, 15. Wir nehmen das so als Notruf Gottes, aber das ist viel mehr als nur ein Notruf in unserem Leben. Psalm 50, 15. Da heißt es, rufe mich an in den Tagen der Not und ich will dich erretten oder erlösen. In meiner Übersetzung heißt es, und ich will den Fall lösen. Gott will deinen Fall lösen, egal wie der Fall aussieht, egal wie tief dieser Fall sein mag. Gott will diesen Fall lösen, er will dein Anwalt sein, er will dein Richter sein, will dein Helfer sein, will deine Lösung sein. Und ich will den Fall lösen. Gott ist interessiert, deine Fälle zu lösen. Natürlich musst du es ihm anvertrauen und übergeben. Dann haben wir noch Gedanken gehabt diese Woche, dass Gott uns unerwartet segnet, so plötzlich, so unerwartet, plötzlich bricht er in unser Leben hinein und du sollst erfahren, dass Gott mit dir gut meint. Das ist eigentlich alles, was er uns anbietet. Du sollst glücklich sein, fröhlich sein und gesegnet sein. Was gefällt Gott? Lass uns darüber nachdenken. Zuerst einmal, Jesus gefällt dem Vater. Gott sagt zu seinem Sohn Jesus Christus dort bei der Taufe am Jordan, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus gefällt dem Vater im Himmel. mein lieber Sohn, der Heilige Geist macht uns Gott wohlgefällig, sodass wir Gott gefallen können. Der Heilige Geist redet, wie es Gott wohlgefällt, wie er gerne hört, so diplomatisch. Er vertritt uns, wie es sich gehört, Römer 8. Er vertritt uns, die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und wie gefallen wir Gott am allerbesten? Weißt du, wenn einer zu uns kommt und alles weiß, alles kann, alles besitzt, alles hat, dem kann man nicht helfen. Aber wenn einer schwach kommt und sagt, bitte könnten Sie mir helfen. Ich sag, wir springen, wir machen, wir tun alles. Und genau ist auch Gott so. Gott ist nicht anders, als wir Menschen auch sind. Er liebt die Schwachen. Ihm gefallen die Schwachen. Und je schwächer wir sind, desto mehr macht er für uns. Je hilfloser wir sind, je ohnmächtiger wir sind, desto mehr macht Gott für uns. Und deshalb, ich sage euch einen Trick. Schmeichle dich bei Gott ein. Schmeichle dich bei Gott ein. Versuch einmal, hilflos zu sein. Nicht, dass du etwas vortäuscht. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Versuch einmal, sich bei Gott einzuschmeicheln mit deiner Schwachheit. Ach Herr, bitte, kannst du mir nicht beistehen? Kannst du mir nicht trösten? Ich bin so untröstlich, ich bin so hilflos, ich bin so elend, ich bin so jämmerlich. Was gefällt Gott? In ihm wohnt die ganze Fülle, Kolosser 1, 19. In ihm wohnt die ganze Fülle. Der Friede ist dort und alles, was du brauchst, ist alles dort. Gott gefällt, und jetzt lass mich 4, 5 Punkte schnell erwähnen und streifen, was Gott gefällt. Gott gefällt, uns zu helfen, unsere Verhältnisse zu regeln, einzugreifen, unsere Fälle in die Hand zu nehmen und durchzuziehen. Das gefällt Gott. Gott gefällt, uns zu dienen. Das gefällt Gott. Er möchte uns dienen. Du sagst ja, wie bitte? Gott gefällt zu dienen. Gott möchte ein Diener sein. Und wir nennen Gottesdienst. Nicht du dienst Gott, sondern er dient uns. Das ist Gottesdienst. Gott will dienen. Natürlich, fromme Menschen möchten Gott dienen. Die wollen ihr Opfer bringen, die wollen Gott gefallen, die wollen vor Gott bestehen, die wollen was beweisen für Gott. Nein, Gott möchte sich selbst uns beweisen. Und er möchte selbst uns dienen. Das dritte, was ich betrachten möchte mit Gottes Hilfe. Gott will uns beistehen. Beizustehen. Das ist so seine Lieblingsbeschäftigung. Er möchte einfach an unserer Seite sein. Er möchte einfach mit uns sein. 51% sich an uns beteiligen, das möchte Gott. 49% machst du. Aber 51% will er die Führung in deinem Leben haben. Und Gott gefällt uns zu erhören, unsere Gebete zu erhören. Gott gefällt uns zu erhöhen. Gott gefällt uns Frieden zu geben, seinen Frieden. So, Gott gefällt uns zu helfen. Wer Gott liebt, dem dient alles zum Heil, zum Erfolg. Zum Ziel, bringt uns ihm näher. Der Heilige Geist wurde uns gegeben als Helfer. Gott will uns helfen. Das ist seine Absicht. Und er schaut immer, wo ist ein Hilfloser? Wo ist ein Ratloser? Wo ist einer, der nicht mehr weiter weiß? Denn er hat diese Namen, Wunderrat, Ewigvater und so weiter, Friedefürst. Diese Namen sollen zum Zug kommen. Der Herr will unser Helfer sein. Der Heilige Geist will unser Tröster sein. Die meisten Leute haben ein falsches Bild von Gott. Die denken, Polizist, pass auf, ich sag dir, wenn du nicht aufpasst, kommst du in die Hölle. Man hat uns lang genug mit der Hölle gedroht. Der liebe Gott sieht alles. Weißt du, die Kinder haben Angst bekommen vom lieben Gott, weil der liebe Gott alles sieht. Und das ist das Schöne dabei, dass Gott alles sieht. Aber er verrät's nicht. Gott klagt uns nicht an. Der Teufel ist der Ankläger. Aber Gott sieht alles, Gott kennt alles, Gott weiß alles. Und Gott durchschaut alles. Gott weiß, wie es in uns innen drin aussieht. Warum wir so reagieren, wie wir reagieren. Viele können nichts anderes, weil sie verletzt worden sind, weil sie durch so viel Übles hindurchgegangen sind, so viel Böses erlebt und erfahren haben, so viel Böses ertragen mussten. Deshalb sind sie so hart. Und wir verdächtigen und verurteilen die Menschen. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will euch helfen. Durch meinen Geist sollt ihr das und jenes erreichen. Gott gefällt, uns zu verwandeln. Aus Natürlichem zum Übernatürlichen. Gott gefällt, uns zu sättigen mit Gutem. Gott gefällt, uns zu besänftigen. Weine doch nicht, mein Kind. Frau, warum weinst du? Hat Jesus einmal gesagt. Und eine der Lieblingsbeschäftigungen in der Ewigkeit mit dem lieben Gott wird es sein, Offenbarung 22, und er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das ist Gott. Da gibt es kein Trauer mehr, gibt es kein Weinen mehr, kein Klagen mehr, kein Geschrei, kein Schmerz mehr. Das ist die Beschäftigung Gottes, uns zu speisen, zu ernähren, uns beizustehen. Gott hat an uns gefallen. So viele Leute denken, ich gefalle Gott nicht. Und das ist, was der Teufel dir einredet. Du gefällst Gott nicht. Also, du bist nicht getauft, du bist nicht konfirmiert, du kennst die Bibel nicht auswendig, du kannst nicht, wie unsere Schwester Betty, Psalmen auswendig lernen, hast Kurzzeitgedächtnis. Du kannst schnell dir was merken, aber nachher, wenn du vorne stehst, weißt nicht mehr. Also es ist wirklich was Schönes, Betty, ich freue mich, dass man Psalmen auswendig lernt und dann als Gebet formulieren kann. Aber du kannst das alles gar nicht vielleicht und das ist dir nicht gegeben. Aber hör mal, Paulus sagt einmal, und Gott hat es gefallen, mich als eine unzeitige Geburt zu erretten und aus mir Verbrecher, einen den größten Aposteln zu machen. Mir, Gott hat es gefallen. Weißt du, Gott gefällt den schlimmsten Rabauken, den schlimmsten Verfolger, den schlimmsten Hetzer und Ketzer, den schlimmsten Verbrecher zu einem Heiligen zu machen, zu einem der größten Aposteln. Saul von Tarsus, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir Böses getan? Gott hat es gefallen, mich zu erretten, mich zu erwählen. Und nicht nur zu erwählen, sondern dieser Mann, dieser Saul von Tarsus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug sogar noch dazu. Du siehst also, was Gott Spaß hat. Und geh mal die Kirchengeschichte. Da siehst du, findest zuerst einmal, einer der größten Widerständler wird einer der größten Kirchenväter. Von heute auf morgen. Vorher hat er noch gelästert und ein paar Tage später steht er auf der Kanzel und predigt den Namen des Herrn. Das schafft Gott. Und damit er zunichte mache, was etwas ist. Gott hat es gefallen, dich und mich zu erretten. Warum, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist irgendwo, dass er in der Ewigkeit gesehen hat, was in uns allen drin steckt. Gott kommt uns entgegen. Wir haben Gott nicht gesucht. Keiner von uns hat Gott gesucht. Aber er kommt uns entgegen. Und das ist so sein Spaß. Adam, wo bist du? Eva, wo steckst du? Also. Und er ruft, er kommt uns entgegen. Nicht wir Menschen haben ihn gesucht. Er hat uns gesucht. Er holt uns da ab, wo wir sonst nie hinkommen würden. Er baut die Brücke zu sich selbst. Er ist es. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 21 und 22. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat mit dem Unterpfand des Geistes in unsere Herzen. Gott hat dich versiegelt. Der hat dir den Heiligen Geist gegeben. Das alles hat er gemacht. Er drückt gerne seinen Stempel auf dein und mein Leben. Weißt du, er ist so sein Stempler. Du wirst gezeichnet von Gott. Das Herz kommt raus, das steinerne Herz kommt raus und alle, die operiert worden sind von ihm, alle, die unter seiner Hand, seiner Macht stehen, kriegen noch einen Stempel, ein Siegel. Gott hat dir eine Anzahlung geleistet, einen Vorschuss gegeben und jetzt haushalte damit. Enttäusch ihn bitte nicht. Gott hat einen Vorschuss gegeben, den Pfand, hier den Heiligen Geist. Und jeder Mensch, der den Heiligen Geist hat, hat eine Autorität, hat eine Ausstrahlung, hat ein inneres Leben, ewiges Leben, bleibendes Leben. Jeder, der diesen Geist Gottes hat, Gott hat es gefallen, dich auszurüsten. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Kannst du das vorstellen? Vorher Verfolger der Gemeinde, so viel Schaden angerichtet. Eine blühende Gemeinde in Jerusalem zerstört, auseinandergebracht, die Christen. So viel Schaden dem Reich Gottes angerichtet. Ich glaube, keiner hat so viel Schaden fürs Reich Gottes angerichtet wie Saul von Tarsus. Eine wunderbare, blühende, lebendige Gemeinde auseinandergebracht. Brüder und Schwestern ins Gefängnis gesteckt und noch Spaß gehabt, dass einer nach dem anderen gesteinigt oder gekreuzigt wird. Du weißt nicht, wie viel Blut an seinen Händen klebt. Er sagt, ich bin nicht wert, Apostel zu sein. Aber gerade so einen rüstet er aus, so einem besonderen Werkzeug. Gottes Lieblingsbeschäftigung, was er gerne macht, was Gott gefällt, ist immer einzugreifen. So im letzten Minute, 11:55, zu kommen und zu handeln. Er greift gerne dir und mir und uns unter die Arme. Darf ich ihnen helfen? Er fragt das. Er drängt sich nicht auf. Aber er möchte gerne helfen. Bei Gott gibt es viel Erbarmen. Jesaja 55, Vers 7. Er erbarmt sich über dich und vergibt dir, egal was du getan hast. Das ist eine moderne Übersetzung gewesen, aber trotzdem. Er erbarmt sich über dich und vergibt dir, egal was du getan hast. Also erbarmen, Gnade gewähren, großzügig sein. Eine der wesentlichen Eigenschaften Gottes ist, großzügig zu sein. Dir und mir gegenüber großzügig. Wir normalerweise überall begegnet uns Kleinkariertheit. Wir stoßen nur auf Kleinkariertheit, Spießbürgertum. Aber Gott will großzügig sein, was Heilung betrifft, was Hoffnung betrifft, was Zukunft betrifft, was Sündenvergebung betrifft. Großzügig will er sein. Und immer wenn du mit Menschen zusammenkommst, kommst du mit Kleinkariertheit zusammen. Und immer wenn du mit Gott zusammenkommst, Großzügigkeit. Alles im Überfluss. Alles in Menge vorhanden. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, heißt es. Oder Jesaja 49, 13. Der Herr erbarmt sich der Elenden. Du kannst gar nicht elend genug sein, um nicht das Erbarmen Gottes zu bekommen. Gott gefällt, uns zu dienen. Das nächste, was ich vorhin sagte. Da, wo kein Mensch einen mehr versteht, versteht Gott einen. Ist das nicht wunderbar? Da, wo man einen nicht mehr versteht, da, wo man einem nicht mehr beikommt, da kommt Gott noch bei. Das ist also Lieblingsbeschäftigung Gottes, so Brückenbauer zu sein. Von hier nach drüben. Gott gefällt es zu dienen. Und ich sehe dieses Bild aus Johannes 13, wie der Heiland die Schürze nimmt und anfängt, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Eigentlich sollten wir jetzt beim Abendmahl die Füße einander waschen. Das wäre eine schöne Geste, einander die Füße zu waschen. Gott steigt herab und wird Sklave und fängt an, Füße zu waschen, seinen Jüngern. Das ist diese grenzenlose Liebe, dass uns die Füße gewaschen werden. Johannes 13, Vers 1, da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er seine Liebe bis zur Vollendung. Oder eine andere Übersetzung sagt, bis zuletzt. Gott liebt dich bis zuletzt. Oder hier, bis zur Vollendung. Bis du das Ziel erreicht hast. Gott liebt dich so endlos. Gott gefällt es, dich und mich zu lieben. Mit dir und mir zu kuscheln. Darf man das? Kannst du das vorstellen, Gott, dass er mit dir kuschelt? Dich lieb hat. Ich habe meine Enkel diese Tage gehabt und es war so schön, die morgens ins Bett zu nehmen. Gott nimmt dich morgens so ins Bett und sagt, kannst du mir mal dich bei mir ein bisschen aufwärmen, dich bei mir ein bisschen so meine Wärme, meine Herzlichkeit genießen. Ist das nicht schön zu wissen, Gott, ich darf zu Gott kommen als Kind, nicht als Herrgott. Weißt du, dieses Herrgott, Herr. Ich habe immer Angst, wenn die Leute Herr sagen. Weißt du, das ist so, Herr Meier, Herr Matutis, Herr, sowieso, Herr, Herr. Für mich ist nicht Gott ein Herr, sondern Daddy, Vater. Aber, lieber Vater, das kann ich nur durch den Heiligen Geist sagen, das kann man nicht lernen. Weißt du, wenn man religiös ist, sagt man immer Herr. Aber wenn du nicht mehr religiös bist, sagst du Daddy, Vati. Aber, lieber Vater, Gott gefällt uns zu lieben bis ans Ende. Bis zum bitteren Ende, bis zum Kreuz hat er seinen Sohn geliebt und nicht aufgegeben. Und dieser Jesus zieht jetzt diesen Sklavengewand an und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Am Tisch zu dienen, Brot zu brechen, auszuteilen. Eigentlich war das nicht seine Aufgabe, das Brot auszuteilen, sondern er hat es von sich aus getan. Gott gefällt uns zu dienen, uns zu bedienen. Halt dich fest, Gott will dich heute Morgen bedienen. Er fordert nichts von dir, er gibt dir. Ohne zu bezahlen. Er sagt, kauft nicht da Sachen, die sowieso euch nichts bringen. Nehmt von mir umsonst. Gott steigt herab und wird Sklave, wäscht seinen Jüngern die Füße, nimmt am Tisch teil und dient wie eine Magd, wie ein Knecht. Gott gefällt es, dir zu dienen, dich zu bedienen. Und er fragt, was kann ich für dich tun? Es ist eine Frage, die der Herr immer wieder neu stellt. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich segnen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich trösten? Will dir beistehen. Er freut sich, wenn er deinen Fall übernehmen kann. Er freut sich, wenn er sich deiner annehmen kann. Er freut sich, wenn er für dich sorgen kann. Er freut sich, wenn er dir irgendetwas in den Weg legen kann, das dir hilft und weiterbringt. Er freut sich darüber. Als nächstes, Gott gefällt uns beizustehen. Das gefällt Gott, dass er dir und mir beisteht. So als Partner, Siehe, ich bin bei euch, sagt Christus, alle Tage bis an der Weltende. Es ist so hilfreich zu wissen, ich habe einen starken Partner und ich muss mich nicht fürchten vor gar nichts. Etwas, was mir groß geworden ist, was ich mit euch heute Morgen teilen möchte, ist, vielleicht verstehst du, vielleicht auch nicht. Ich überlasse es Gott. Gott arbeitet durch sich selbst. Verstehst du das? Alles, was Gott tut, tut er durch sich selbst, durch seinen Sohn oder durch den Heiligen Geist. Gott arbeitet immer durch sich selbst. Er produziert sich selbst, so wie ein Samenkorn sich selbst produziert. Gott produziert sich selbst. Er offenbart sich selbst. Er braucht niemand. Er ist stark genug, reich genug, mächtig genug. Und wenn, sobald jemand dazukommen möchte, dann wird er eifersüchtig. Gott produziert sich selbst. Also teilt sich selbst mit. Was er macht, macht er alles durch sich selbst. Deshalb, wir sind nur Zuschauer. Und sie staunten. Wo kommt das alles her? Wie Wind und Wellen ihm gehorchen. Sie staunten nur. Der Herr arbeitet durch sich selbst. Verstehst du das? Auch in deinem Leben. Du musst nur Gott reinlassen, ihm deinen Fall übergeben und er arbeitet durch sich selbst. Gott gefällt es, dir beizustehen. In 2. Samuel, Kapitel 10, da sagt ein Mann und Gebet, Herr, tue, was dir gefällt. Herr, tue, was dir gefällt. Der Herr tue, was ihm gefällt, eine andere Übersetzung. Also, der Herr tue, was ihm gefällt. Also, der Herr soll sich selbst produzieren, sich selbst verwirklichen. Herr, hab du Spaß, dich in meinem Leben zu entfalten, zu entwickeln. Der Herr will mit seinen Kindern mitgehen. Also, es wäre ein Rabenvater, wenn er die Kinder fortschickt, allein in die Welt gehen lässt und sie nicht begleitet. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich beobachten. Big Brother. Gott ist noch viel schlimmer als Big Brother. Gott wacht über uns Tag und Nacht. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Er will seine Kinder betreuen, über seine Kinder wachen. Und wehe, wenn einer wagt, seine Gesalbten, seine Kinder anzurühren, anzugreifen. Gott begleitet die Seinen. Ohne Gott wären wir sehr arm. Aber Gott wäre auch ohne uns sehr arm. Das ist die andere Seite. Hast du es verstanden? Ich wäre ohne Gott bettelarm. Aber Gott wäre ohne mich auch bettelarm. Warum? Ich habe diese Geschichte vom Weinstock und den Reben. Was nützt dem Weinstock der Weinstock, wenn er keine Reben hat? Und was nützt dem Reben, wenn es kein Weinstock da ist? Beides gehört zusammen, Gott und ich. Verstehen wir? Wir müssen diese Welt anders verstehen. Und nicht nur sagen, Gott da oben und ich da unten. Wir sind eins. Und Gott gefällt sich, mit uns zu vereinen, mit uns etwas Großes zu tun. Gott wäre ein schwacher, hilfloser Gott, wenn er dich und mich, wenn er uns nicht mehr hätte, uns Menschen nicht hätte. Er braucht uns und wir brauchen ihn. Kehrt um, sagt der Herr, und dient mir, lebt mit mir. Jesaja 52, Vers 12. Der Herr, euer Gott, geht euch voran und der Herr beschließt den Zug. Der Herr ist von allen Seiten, also vorn und hinten, so wie bei dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, zuerst einmal die Wolkensäule, die durch das Rote Meer geht und das Wasser teilt. Und dann, als sie durch sind oder fast durch sind und die Ägypter sie nachjagen und sie vernichten möchten, plötzlich die Wolkensäule, das musst du erlebt haben, plötzlich dreht sich diese Wolkensäule um und ist zwischen Ägypter und Israel. Gott hält plötzlich seine Hand dazwischen. Plötzlich ist ein Wunder passiert, dass Gott nicht mehr vorne ist, sondern Gott ist plötzlich hinten. Und deshalb, wenn Gott auch manchmal hinten ist und du nichts spürst, ist auch ein gutes Gespür und ein gutes Gefühl, ich werde von hinten bewacht, von hinten behütet. Denn mein Rücken ist immer verletzbar. Dann ist die beste Waffenrüstung nichts. Der Rücken ist nackt. Der Rücken ist angreifbar. Und die meisten Verbrechen, die begangen sind, sind so hinterlistige Verbrechen, die von hinten her irgendwo begangen worden sind. So, der Herr setzt sich in unseren Rücken. Das ist Rückendeckung vom Herrn. Rückendeckung vom Herrn. So, Gott sagt, ich setze mich hinten am Zug. Er macht vorne was, er macht hinten was und wir sind mittendrin. Das ist das Geschäft, wie Gott arbeiten möchte. Es war ein kleiner Junge, der ist irgendwo auf dem Weg von Garmisch-Partenkirchen in einem langen Zug, deutschlandweiten Zug, unterwegs gewesen, der nach Flensburg irgendwo unterwegs war. Dieser kleine Junge spielte da, saß da auf seinem Sessel im Zug. Und da kommen Leute und sagen, Junge, hast du keine Angst? Fürchtest du dich nicht? Nein, hat weitergespielt. Die Passanten waren da ein bisschen unsicher, dachten, der Junge ist irgendwo ausgebüxt und kamen wieder vorbei und sagten, Junge, weißt du, wo du aussteigen sollst? Ja, und so weiter. Ja, das ist kein Problem für mich, ist okay, alles in Ordnung. Hat weitergespielt, weiter gegessen, ist sogar eingeschlafen und die Leute, die unterwegs waren, waren so unsicher und sagen, das stimmt mit diesem Knirps etwas nicht, ist faul. Rufen sie den Schaffner und sagen, sie müssen auf den Jungen da aufpassen, bei dem stimmt was nicht. Und der Schaffner, dann wurde er geholt und ja, dieser Junge, ach, sagte, machen Sie sich keine Sorge, sein Vater ist Lokführer. Und er wird ihn holen, wenn er dann am Ziel ist, angekommen ist. Dein Vater ist der Lokführer des Zuges. Halleluja. Und der wird dich im richtigen Augenblick rausholen, wenn er zu Hause ist, wenn es Feierabend ist, wenn du angekommen bist. Du kannst seelenruhig spielen und du musst dich nicht anklagen lassen, was die Leute ringsherum erzählen und sagen, wann willst du aussteigen, weißt du, wo du umsteigen musst und so weiter. Leute um dich herum wollen dich verunsichern. Nur verunsichern. Dein Vater ist der Lokführer. Gott steht an der Spitze. Und wenn Gott an der Spitze deines Lebens ist, er ist die Speerspitze deines Lebens, denk an Jericho. Du gehst um Jericho rum und da passiert etwas. Die Stadt war verschlossen, aber Gott hat die Stadt aufgebrochen. Er selbst. Die Gegenwart Gottes, Gott an der Spitze deines Lebens. Wenn Gott die Spitze übernimmt, die Führung übernimmt, bist du stark und unschlagbar. Setz Gott an der Spitze deines Daseins. Wenn Gott sich aufmacht, seinem Volk zu helfen, Zephania 3, Vers 13, wenn Gott sich aufmacht einmal, wenn Gott mal aufbricht, seinem Volk zu helfen, da heißt es, Gott reißt das Dach von dem Palast deiner Feinde herunter. Deine Feinde sind obdachlos. Nur noch kahle Mauern ragen in den Himmel, heißt es bei Zephania 3. Seine Heerführer wollen uns zerschmettern. Sie stürmen heran wie der Wirbelwind. Sie freuen sich, uns zu verschlingen, wie der Böse seine Beute. Du aber durchbohrst sie mit ihrem eigenen Speeren. Mit deinen Rossen bahnst du dir den Weg durch die schäumenden Wogen des Meeres. Gott macht sich auf, sein Volk zu befreien. Und an 2. Mose 33, Vers 14, Gott geht voran, damit du beruhigt bist. Er steht mir bei. Ich bin beruhigt. Solange ich weiß, Gott ist mit mir, kann ich ruhig schlafen. Brauche ich keine Schlaftabletten. Kann ich in die Zukunft blicken. Ich weiß, mir kann nichts passieren, was nicht sein Stempel, sein Siegel trägt. Und Gott gefällt es. Und das ist, was Gott sehr gut gefällt. Gott gefällt es, dich zu beruhigen. Psst, Kind, hab keine Angst. Und deshalb hat Jesus immer wieder, wenn er Menschen begegnete, hat eines gesagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und abermals sage ich euch, fürchtet euch nicht. Gott beruhigt uns, besänftigt uns. Gott ermutigt uns. Gott überzeugt euch. Also, das sind alles Mäuse. Vor denen musst du keine Angst haben. Das ist alles Lappalien. Vor denen musst du nicht zittern. Nimm dich nicht in Acht von ihnen. Die können dir nichts antun. Oder in der Bibel heißt es, selbst wenn sie euch das Leben nehmen, fürchtet euch nicht, denn über euch wacht einer, der wacht darüber, dass man eure Seele nicht antastet. Der kontrolliert alles, der hat alles im Griff. Gott gefällt dich zu beruhigen. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Gott gefällt dich zu betreuen, so als Begleiter, als Stewardess. Gott will gerne Stewardess in deinem Leben sein. Fehlt ihnen was? Und wenn dir was fehlt, kannst du ihn anrufen zu jeder Zeit. Und er kommt und er dient. Gott gefällt dich zu betreuen, dich aufzuziehen. Ist es nicht schön zu sehen, wenn die Kinder wachsen, die Kinder sich entwickeln? Ist es nicht schön zu sehen, wie dann Generation um Generation nachwächst? Das ist, woran Gott Spaß hat, Freude hat. Das gefällt Gott zu sehen, wie seine Kinder wachsen, wie seine Gemeinde wächst, wie sein Reich wächst, wie seine Idee, die er hat, wächst und sich entwickelt. Es gefällt ihm. Es gefällt ihm, dich aus den Gefahrzonen herauszuholen, dir unter die Arme zu greifen, dich aus der Schusslinie rauszuholen. Kind, geh auf die Seite, lass mich hier ran. Das macht Gott, dich aus der Schusslinie deiner Feinde rauszuholen. 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen. Das musst du auswendig lernen, diesen Abschnitt. Die Führung der Kinder Gottes. Die Führung des Volkes Gottes. Der Herr, euer Gott, wird euch vor euch herziehen und für euch kämpfen. Du musst nicht kämpfen, du musst nur dich bereit halten für Gott. Nur ihm sagen, Herr, gib ihm, mach es, tu es. Den Herrn ermutigen. Weißt du, im Englischen heißt es, wir sollen den Herrn segnen. den Namen des Herrn segnen. Im Deutschen klingt das so komisch, Gott segnen. Das kann der Deutsche nicht. Der Deutsche ist nicht in der Lage, Gott zu segnen. Aber weißt du, es ist so wichtig, dass wir Gott segnen. Eigentlich den Namen des Herrn preisen. Das ist was wir tun sollen. Habt ihr schon Zugvögel gesehen? Wie sie ziehen? Sie ziehen in der V-Formation. Die Zugvögel ziehen in V-Formation. Und der eine, der vorne kämpfen muss, da tut mir herzlich leid immer. Der ist nachher erschöpft am Ende und so weiter. Aber die anderen, diese Kraniche, jetzt pass auf, in den nächsten paar Tagen werden die Kraniche kommen und die machen so einen Krach. Und ich habe mal gefragt, so einen Passanten, mal als wir eben mal in Goslar waren und dann da ist ein ganzer Schwarm von Kranichen vorbeigeflogen. Ja, die anderen ermutigen ihn, sagen, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Also, und was Gott braucht, Ermutigung, unsere Ermutigung. Damit er noch viel mehr tut. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich zeige ihm den Weg des Lebens. Ich mache noch viel mehr für ihn, wenn du ihm Danke sagst. Und wir sind so undankbar. Wir sollten den Herrn segnen und sagen, Herr, du bist wunderbar, du bist stark, du bist mächtig, gewaltig, großartig und. Alles, leg alles rein, zieh alle Register, die du ziehen kannst. Am Lob Gottes. Jetzt weiter hier, 5. Mose 1,30. Ihr habt es erlebt, wie er in Ägypten für euch getan hat und was er dort getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind, den ganzen Weg bis hierher. Und jetzt, dieser Vers, den habe ich bei mir unterstrichen. Denn er war vor euch hergezogen, um die Lagerplätze für euch auszusuchen. Gott ist schon bevor Israel, bevor Moses dort war, ist schon dort gewesen, hat die Plätze ausgesucht. Hier ist ein wunderbarer Platz, hier wird sich mal mein Volk lagern. 42 verschiedene Plätze hat er ausgesucht für Israel. Hier werden sie sich lagern, noch bevor sie dort waren. Gott geht uns voran. Das ist ein Spaß. Schon alles auszukundschaften, die Lagerplätze, und zu sagen, hier wird mein Volk mal lagern. Auch dieser Platz, dass wir hier heute sind im Augenblick und uns hier versammeln, das ist auch von Gott ein ausgesuchter Platz. Kein Zufall, keine Panne oder sonst was. Gott hat diese Lagerplätze für seine Kinder ausgesucht. Dieser Platz war 8 Monate oder 9 Monate leer. Kein Mensch hat es gebraucht und nicht vermieten können. Und erst als wir hier eingezogen sind, sind auch die anderen Räume da drüben und überall mitvermietet worden. Die haben auf uns gewartet, die Lagerplätze. Die Lagerplätze warten auf uns, auch für dein, du weißt vielleicht nicht, wo du wohnen solltest. Gott hat auch schon für dein Lager, für deine Übernachtung, für dein Quartier schon einen Platz vorgesorgt und vorbereitet. Das ist, was Gott macht, die Plätze auszusuchen, wo wir uns lagern werden. Gott gefällt, für dein Recht zu sorgen. Gott verschafft Recht denen, die Unrecht leiden. Das ist, wo Gott Freude hat. Die Seinen zu Ehren zu bringen. Denk an Mutter Maria. Und du hast meine Niedrigkeit gesehen, sagt sie. Gott kommt seinen Auserwählten zu Hilfe. Das ist, was er gerne macht. Gott schafft den Auserwählten Recht, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Das ist, was Gott gerne macht. Denke nicht, dass Gott arbeitslos ist, der so beschäftigt mit uns. Nicht mit unseren Sünden, die, an denen macht er überhaupt nichts. An denen ist er nicht interessiert. Du sollst deine Untugenden, das was nichts taugt, ablegen. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gott ist an deiner Zukunft interessiert und nicht an deiner Vergangenheit. Das muss uns ganz klar sein. Gott ist nicht an unserer Vergangenheit interessiert, sondern Gott ist an unserer Zukunft, an unser Leben, an das was kommt, sehr interessiert. Und da macht er alles dran. Da legt er die und stellt die Weichen. Zacharja Kapitel 12, Vers 8. Wenn Gott sich sein Volk wieder zuwendet, dann wird der von ihnen so stark sein wie, dann wird jeder der von ihnen, also vom Volk Gottes, so stark sein wie David. Und die Nachkommen Davids an ihrer Spitze werden so stark sein wie die Engel des Herrn. Also, wenn der Herr aufbricht, wenn der Herr sich aufmacht, wenn der Herr mal losgeht, dann wird jeder von uns so stark sein wie David im Kampf gegen Goliath. Das war seine Sternstunde. Gott an der Spitze einer Gemeinde, wenn Gott sich aufmacht. Gott an der Spitze eines Gottesdienstes. Gott an der Spitze einer Anbetung. Gott an der Spitze eines Lobpreises. Und solange Gott an der Spitze deines Lebens ist, können wir nur gewinnen. Nur gewinnen. Nur gewinnen. Gott will gerne der Vordermann bei dir und bei uns sein. Setz also Gott an der Spitze deines Lebens. Da wirst du so ermutigt. Weißt du, der Vordermann, der Fahnenträger, der vorpirscht und der vorankämpft wie ein Eisbrecher, der Gott. Und wenn du den preist da vorne, den Herrn anbetest, ermutige Gott. Weißt du, ermutige Gott gut zu dir zu sein. Er will das, er will das. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Gott, ohne dich bin ich verloren. Herr, hilf mir, Herr, steh mir bei. Weißt du, da freut sich Gott, wenn du es sagst, ich brauche dich. Gott ist traurig, wenn wir ihn nicht brauchen. Es beleidigt sogar, wenn wir ihn nicht brauchen. Wenn wir selbst alles machen können und wollen. Sag ihm, dass er dir wichtig ist. Das ist Gott segnen. Gott anrufen. Sag ihm, dass er dir wichtig ist. Gott, ohne dich gehe ich nicht aus dem Haus. Ohne dich mache ich keinen Finger krumm. Ohne dich sage ich kein Wort. Ohne dich segne ich niemand. Ohne dich grüße ich niemand. Herr, den du nicht grüßt, grüße ich auch nicht. Ohne dich. Sag ihm, dass du ihn liebst. Weißt du, der Herr Jesus hat den Petrus ausgequetscht. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie diese? Gott will geliebt werden. Denk nicht, dass Gott keine Liebe braucht. Du brauchst Gott und Gott braucht dich. Und umgekehrt. Wir brauchen einander. Wir sind ein Teil Gottes. Gott wohnt in unseren Herzen, möchte in unseren Herzen wohnen. Sag ihm, dass du ohne ihn nicht einen Schritt gehen wirst. In der Bibel haben wir solche Leute. Jakob, Moses. Ohne dich, Gott, gehe ich nicht. Werde ich nicht, kein Cent werde ich ausgeben. Ohne dich. Was nicht dich verherrlicht, mache ich nicht mit. Herr, ich brauche dich. Sag ihm, dass du hinter ihm stehst. Herr, ich stehe hinter deiner Sache, egal ob ich es verstehe oder nicht. Ich unterstütze dich, Gott. Sag ihm, dass du von Gott begeistert bist, so wie die Kraniche mit ihrem Geschrei. Und du wirst merken, die Sache Gottes fließt viel flotter. Die Sache Gottes fliegt dahin, eilt dahin. Wenn du Gott unterstützt, wir sind zu depressiv, zu schwerfällig, zu schwermütig. Wir sollten viel mehr Gott loben und preisen und dann macht Gott umso mehr in unserem Leben. Je größer wir Gott preisen und mehr Gott preisen und Gott ehren und sagen, mach Gott, mach Gott, mach Gott, mach Gott, mach das und sag Gott, was er alles noch machen soll und was er noch vergessen hat zu machen, erinnere Gott. Menschen voll Heiligen Geistes erinnern sich nicht nur an Jesus und an Gott, sondern Menschen voll Heiligen Geistes erinnern Gott, was er noch tun kann und könnte, was noch möglich wäre. Der ist auch noch nicht gerettet. Und der ist auch noch nicht gerettet. Und der braucht auch noch Jesus. Und der muss auch noch in den Himmel kommen. Und weißt du, dann zählst du alle auf. Und Gott kann keinen Feierabend machen. Gott gefällt es. Weißt du, wir, diese 49%, wir sind die Geschäftsführer des Reiches Gottes. Weißt du, er ist der Boss. 51% der Anteile gehören dem Herrn. Er ist der, der das letzte Wort hat. Er ist es der König, er ist der Inhaber. Aber wir sind seine Geschäftsführer. Herr, und du besprichst alles mit ihm. Psalm 150, Vers 6. Alles, was Odem hat, preise den Herrn. Alles, was Odem hat, preise den Herrn. Rede über Gott wie über einen Weltmeister. Preise Gott. Mach ihn so groß, wie es nur geht. Lass ihn an der Spitze deines Lebens sein. Gott kann nicht tatenlos zusehen, wie du angegriffen bist. Sag ihm, oh Gott, guck mal, meine Feinde, lies die Psalmen. Die Psalmen, die fordern Gott zur Rache. Gott, verteidige mich. Gott, handle. Gott, greif ein. Gott braucht Anweisung. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was ich brauche. Aber Gott braucht deine Anweisung. Ohne deine Anweisung wird er nichts machen. Gott gefällt es, gebeten zu werden. Wir haben mal eine Prophetie hier in unserer Gemeinde gehabt. Gott handelt erst, wenn wir ihn bitten. Und er tut nichts, ohne gebeten zu sein. Gott will gebeten werden. Noch weiter, ganz schnell, was Gott noch macht. Gott steht an der Spitze deines Lebens. Und da Jesaja 54, 17. Ich muss diese Trostworte rüberbringen, weil irgendjemand braucht es. Für irgendjemand ist es ganz besonders gedacht von Gott her. Und heute Morgen habe ich mein Thema geändert, manche Sachen ein bisschen geändert hier drin, weil obwohl ich schon fertig war, hat Gott mir gesagt, hier ist eine Not, der eine oder der andere steckt irgendwo drin und kommt nicht raus und er muss von Gott erfahren, dass Gott gut mit ihm meint. Oder wie wir es hier haben, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr will für dich kämpfen und deine Sache zu seiner Sache machen, dein Problem zu seinem Problem machen, deine Krankheit zu seiner Krankheit, deine Sorge zu seiner Sorge, deine Angst zu seiner Angst. Du sollst ein Wunder erleben. Jesaja 54, 17. Denn keine Waffe gegen dich wird Erfolg haben. Sie wird nichts gegen dich ausrichten können. Und jeden, der dich anklagen will, jeden, der dich, nicht der dich angeklagt hat, sondern nur anklagen will, wirst du ins Unrecht setzen. Denn ich beschütze mein Volk, wie ich es versprochen habe. Also keine Waffe, da geht's noch weiter. Die Waffen, die man gegen dich verwendet, wird ich gegen sie selbst verwenden und sogar noch 7-mal stärker, als sie geplant haben gegen dich. Das ist Gottes Art und Weise. Schon wenn dich jemand angreifen will, setzt er diese Leute für dich ins Unrecht. Die sind blamiert auf der ganzen Linie. Jeder, der dich angreifen will, hat Gott angegriffen. Jeder, der dich beleidigt, hat Gott beleidigt. Jeder, der dich geärgert hat, hat Gott geärgert. Jeder, der dich gekränkt hat, hat Gott gekränkt und wird von Gott gekränkt werden. Und dann wundert er sich, warum bin ich krank geworden? Was ist die Ursache für meine Krankheit? Weil er ein Kind Gottes, ein Augapfel Gottes angerührt hat. Jeder, der dich betrügen will, wird von Gott selbst betrogen. Euer Dach. Macht euch keine Sorgen. Der Herr wird für euch streiten. Ich weiß nicht, aber jetzt fällt es mir, weil du ein rotes Hemd anhast. Und die Roten fallen auf. Nein, aber Gott sagt, ich will für euch streiten. Das gilt für euch. Nehmt das mit nach Hause. Ich habe mich gefragt, warum muss ich meine Gedanken so kreuz und quer laufen lassen, querfeldein und nicht mich orientieren kann. Gott hat euer Schicksal in seiner Hand. Gott hat euer Schicksal in seiner Hand. Jeder, der dir schaden will, wird von Gott selbst geschädigt. Du kannst ruhig Amen sagen. Und zwar laut Amen sagen. Jeder, der dich schaden will, wird von Gott selbst geschädigt. Er bekommt mit Gott zu tun, weil Gott an der Speerspitze steht. Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Er steht an der vordersten Front. Wenn du mit Gott im Bund bist und er an der Spitze deines Lebens ist, bist du nicht mehr im Abseits, kannst nicht mehr abgeschoben werden. Gott kümmert sich um die Seinen und Gott macht dir Mut heute, gegen den Strom zu schwimmen, weil er dir vorausschwimmt. Weißt du, so wie diese Zugvögel, vorne an den V-Formation, du schwimmst im Windkanal Gottes, fliegst im Windkanal Gottes. 2. Mose 14,14, das ist dieser Vers hier. Ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Er hilft uns, weil er uns lieb hat. Amen. Er liebt uns. Nur allein, weil er dich lieb hat, weil er kümmert sich um dich, nimmt sich deiner Sache an, deinen Fall an und deine Angelegenheit an, weil er dich lieb hat. Ich habe nicht Gedanken des Leides mit euch, sagt der Herr, sondern Gedanken des Friedens. Das ist Gott. Tut mir leid. Ich brauche keinen Polizisten und brauche keinen Gerichtsvollzieher und keinen Staatsanwalt von Gott. Das ist er nicht. Er ist nicht mein Ankläger, das ist der Teufel. Der Teufel ist mein Ankläger. Der Herr ist mein Verteidiger. Halleluja. Der Herr ist mein Verteidiger. Und der dreht die Sache so hin, dass die anderen alles das Nachsehen haben. Wenn Gott bei dir an der Spitze steht, dann kämpfen die himmlischen Heerscharen für dich. Hör mir zu. Nicht nur der Herr allein, die himmlischen Heerscharen. Dann kämpft alles, was Himmel ist, für dich. Dann arbeitet alles, was Gott ist, für dich. Alles, was jenseits ist, für dich. Noch eine längere Bibelstelle, aber trotzdem eine ganz wichtige Bibelstelle. Josua zieht in das gelobte Land ein. Und manche Leute denken, wenn sie in das gelobte Land reinziehen, ach, jetzt wird alles wunderbar. Es ist wunderbar. Weißt du, aber wunderbar anders. In Ägypten oder da bei der Ägypten, all diese Plagen, bevor die Kinder Israel rausgekommen sind, das waren Lehrjahre. In der Wüste, was sie dann in der Wüste 40 Jahre durchgemacht haben, das waren Gesellenjahre. Und jetzt Josua im gelobten Land, das ist die Meisterprüfung. Jetzt stellt sich raus, hast was gelernt, kannst was oder kannst nichts. Die Meisterprüfung wird jetzt abgelegt. Und jetzt lernt Josua mit Gott zu streiten, mit Gott an der Spitze, ob jetzt... Als die Priester das Jordanwasser berührten, teilte sich das Wasser. Wenn Gott an der Speerspitze ist, die Gegenwart Gottes an der Speerspitze ist, teilt sich das Wasser. Um Jericho sind sie haben Jericho nur eingenommen in Form von Gottesdienst. 7-mal um Jericho marschieren, jeden Tag einmal, eine ganze Woche. Und dann am Sabbat 7-mal sind sie um Jericho marschiert. Dann in der ganzen Fülle und dann ein Feldgeschrei, eine Anbetung, ein Lobpreis, ein Halleluja und die Mauern fielen. So kämpft Gott. Total anders, als was du denkst. Und jetzt kommt noch ein Kampf. Die Amoriter. Josua kämpft gegen die Amoriter. Die ganze Nacht waren sie schon unterwegs und haben schon gejagt und gekämpft und gehetzt. Und dann heißt es, der Herr, Josua Kapitel 10, Vers 9 bis 15. Der Herr versetzte beim Anblick des israelitischen Heeres die Amoriter in solch einem Schrecken, dass sie nur noch an Flucht dachten. Also wenn Gott auftritt, denkt der Feind, dein Feind, was es auch immer ist, nur noch an Flucht. Wie komme ich da am besten raus? Die Israeliten brachten ihnen eine so vernichtende Niederlage bei und verfolgten sie. Dann lasse ich was aus. Der Herr ließ riesige Hagelkörner auf sie fallen. Der Herr ließ es. Also der Herr streitet für sie. Meine Enkel waren da und bei denen in Trossingen, wo sie herkommen, hat es so gehagelt, dass sie sogar die Hagelkörner jetzt im Kühlschrank noch immer haben und sie wollen bei eBay versteigern. Der Herr ließ hageln. Und jetzt liest es weiter. Und hör mal, dass durch diese riesigen Hagelkörner mehr umkamen als in der Schlacht mit den Israeliten. Gott ließ Hagelkörner fallen. Mein Schwiegersohn war da. Ich dachte, der kommt aus Bagdad mit seinem Auto. So verbeult, keine Zeit gehabt und keine Möglichkeit gehabt zu reparieren, weil das alles so ausgebucht ist. Ihr Dach ist noch nicht einmal gedeckt. 20.000 Dächer sind so ruiniert von Hagelkörnern. Gott ließ hageln. Gott kann es aus dem heiteren Himmel hageln lassen. Es ist eine interessante Geschichte. Ich erzähle noch ganz kurz, was passiert ist, wo es gehagelt hat bei denen drüben. Da war mein Schwiegersohn unterwegs und jemand anders, ein Bruder aus der Gemeinde, hat Einleitung gemacht. Und er sagt, Geschwister, in der Einleitung, ungewöhnlich, total ungewöhnlich, lasst uns auf die Knie gehen und Buße tun für uns selbst. Nicht für die anderen, für uns selbst Buße tun. Und die gehen auf die Knie und während sie so beten und von den Knien aufstehen, hagelt's. Hagelt. Merkwürdiges Reden Gottes manchmal. Es hagelt. Und hier auch diese Hagelkörner. So, wir verstehen vieles nicht, aber Gott streitet für die Seinen. Ich weiß nicht, wie Gott für die Seinen manchmal streitet, aber weißt du, unter Druck arbeitet Gott. Ich lese weiter trotzdem jetzt. Ich möchte bei den Hagelkörnern hängen bleiben. Durch sie kamen mehr Amoriter ums Leben als durch das Schwert der Israeliten. Und dann, jetzt passiert noch etwas. Sonne stand still über Gibeon, auch der Mond blieb stehen. Also nicht, dass die Sonne sich nur verkrochen hat oder vom Himmel gefallen wäre. Nein, auch das Gegenüber, der Mond blieb am Himmel stehen, fast einen ganzen Tag lang. Die Feinde Israels mussten untergehen. Der Herr selbst kämpfte auf die Seite der Israeliten. So ist summa summarum die Aussage aus Josua Kapitel 10. Der Herr kämpfte für die Israeliten. Wenn Gott für dich kämpft, und das ist seine Lieblingsbeschäftigung, er ist ein Kriegsmann. Der Herr will für dich streiten. Der Herr will was für dich unternehmen. Der Herr will für dich in die Bresche springen. Der Herr will dich verteidigen. Der Herr will dich beschützen. Der Herr will dich heilen. Und der Herr kämpfte an der Seite der Israeliten. Gott gefällt es, für seine Kinder in die Schlacht zu gehen. Für seine Kinder zu kämpfen, seine Kinder zu verteidigen, seinen Kindern einen Hinterhalt zu geben. Das gefällt Gott. Für Gott sind deine Probleme, und das muss ich dir heute noch sagen, für Gott sind deine Probleme keine Peanuts. Weißt du, selbst das kleinste Problem nimmt Gott so ernst in deinem Leben. Er nimmt jedes Problem ernst. Du musst nicht verzweifeln. Gott liebt dich. Gott ist sehr an dir interessiert. Das ist die Botschaft, die ich hier rüberbringen möchte heute Morgen. Er liebt dich und möchte dir helfen. Das ist, was Gott will. Er möchte deinen Fall klären. Er möchte in die Bresche für dich gehen. Er möchte einen Neuanfang in deinem Leben schenken. Du bist für Gott so wichtig, dass er alles für dich reinwirft. Alles auf eine Karte setzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt die Welt. Gott hasst nicht die Welt. Der Teufel hasst die Welt. Der Teufel zerstört die Welt. Der Teufel ruiniert die Welt. Gott liebt die Welt und die Menschen und alles, was da drin ist. Gott liebt die Welt. Gott liebt die Menschen. Und Gott will nicht, dass irgendeiner verloren gehe. Keiner. Und Gott tauscht das Negative ins Positive um. Du bist für Gott sehr wichtig. So, er setzt sich für dich ein. Und er tauscht die dunklen Punkte in deinem Leben aus mit seinem Licht. Er zündet ein Licht an. Ich habe von einem Gefangenen gelesen, der wurde in eine Zelle eingesperrt irgendwo, an Hände und Füße gefesselt, damit er nicht aus dieser Polizeizelle entrinnt. Und der Wächter, der da in der Polizeizelle war, und den er da festgemacht hat, weil bis er ins Gefängnis kam, der war dort gefesselt an Füßen und Händen und am Bett gebunden. Also am Bett war er gebunden, mit Händen und Füßen gefesselt. Und da brannte noch eine Kerze. So, und weißt du, was dieser Gefangene macht? Der sagt, also ich habe zwei Möglichkeiten, entweder zu fliehen. Fliehen kann ich jetzt im Augenblick nicht, ich bin gefesselt. Gefesselt an Händen, am Bett gebunden und ich bin gefesselt an den Füßen. Und weißt du, was er macht? Er nimmt die Füße, die kann er noch bewegen, bis zur Kerze und brennt seine Fesseln ab. Seine Fesseln fangen an zu brennen. Und er brennt seine Fesseln. Und dann versucht er sich zu drehen mit den Füßen, bewegt seine Füße und erreicht auch das, dass er sich so hinschleppen kann mit dem Bett bis zur Kerze, wo der Wächter die Kerze vergessen hat. Und er zündet seine eine Fessel, seine eine Hand ab und dann verbrennt er die andere Fessel und entrinnt durchs Fenster. Dann sagt er, durch die Tür kann ich hier nicht raus, die ist zu, aber das Fenster, durch das Fenster kann ich ausbrechen. Und so ist auch Gott. Gott hat in deiner dunklen Situation so ein Licht übrig gelassen. So ein Gottesfunken. So Glaubensfunken. So ein Funken vom Heiligen Geist. Und jetzt musst du diese Fesseln loswerden. Im Glauben. Im Handeln. Also, es nützt nichts, wenn Gott sagt, du bist mein Kind, du gehörst mir. Du musst auch die Freiheit erkämpfen. Im Glauben. Gott hat alles zur Verfügung gestellt. Du kannst ausbrechen, wenn du willst. Denn der Teufel ist nicht so klug, dass er dich für immer und alle Zeit und ewig halten könnte. Du kannst ausbrechen, wenn du willst. Du kannst dein Schicksal verändern, wenn du willst, mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft. Meine letzte Stelle, und damit schließe ich, wendet euch zu mir, dann werdet ihr gerettet werden. Jesaja 44, Vers 22. Wendet euch zu mir, dann werdet ihr gerettet werden. Egal was es ist. Wende dich zum Licht. Wende dich zum Guten. Wende dich zum Geist Gottes. Und du wirst gerettet werden. Halleluja. Die Rettung wartet auf dich. Gott gefällt es, dich zu retten. Dich aus dem Wasser rauszuziehen, dich abzutrocknen, dich neu einzukleiden. Gott gefällt es, dir wieder neuen Start zu geben, neuen Anfang zu geben in deinem Leben. Gott gefällt es, dich neu wieder auszurüsten, auszusenden, auch wenn du versagt hast. Gott ist ein Gott, der gerade Versager liebt, denn die dienen nachher Gott umso besser, denn die wissen, wofür und wozu sie das alles jetzt machen und weshalb sie das machen. Sie sind schon einmal gescheitert, schon zweimal gescheitert, schon dreimal gescheitert und sie können neu starten mit Gott und durchstarten mit dem Herrn. Gott gefällt es, dir immer wieder neuen Start zu geben in deinem Leben. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten und lass uns ihm sagen, Herr, ich liebe dich. Ich liebe deine Führung, deinen Geist. Ich liebe, wie du mit Menschen umgehst, wie du Menschen trägst. Und du trägst wie ein Vater sein Kind durch die ganze Wüste. 40 Jahre lang hat Gott Israel durchgetragen. Gott trägt dich heute Morgen. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister trägst, jeden Einzelnen. Und hast Wohlgefallen an meine Brüder und Schwestern und an mir und an deinem Volk weltweit. Du hast Wohlgefallen an Menschen. Du willst nicht, dass ein Sünder verloren gehe. Jeder Sünder, der verloren geht, über den bist du traurig und weinst du. Aber Herr, du willst nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehre und lebe. Halleluja.